Und wie anmutig das Haar gekräuselt, wie kunstvoll geschürzt und gegurtet das leichte Kleid. Wie zierlich das Ornament an den Riemen des Schilds, am Bug des Helms. Wie zart der Schimmer der Haut, bereit für Liebkosungen. Doch ausgesetzt dem unerbittlichen Wettstreit der Zerfleischung und Vernichtung.
Die Nachrichten aus dem beschädigten Leben beschäftigten sich diese Woche mit der Geschichte des Scheiterns. Sie beschäftigen sich mit einem Theorieroman. Sie beschäftigen sich mit der Ästhetik des Widerstands. Ein Buch von Peter Weiß. Warum? Peter Weiß wäre in diesen Tagen 100 Jahre alt geworden. Am Dienstag, den 8. November, wäre er 100 Jahre alt geworden. Und aus diesem Anlass gibt es einige Veranstaltungen. Zum Beispiel in Rostock soll am kommenden Wochenende gelesen werden. 3 Tage soll aus Anlass des 100. Geburtstages von Peter Weiß gelesen werden. Über 100 Beteiligte tragen dann die 3 Bände vor, die weit über 900 Seiten an einem Stück quasi 3 Tage Text. Das Ganze im Peter-Weiß-Haus in Rostock. Eine von mehreren Veranstaltungen aus Anlass dieses 100. Geburtstags von Peter Weiß. Und an dieser Stelle wollen wir uns beschäftigen mit einigen Büchern auch, die gerade erschienen sind und die biografisch das Leben nachzeichnen von Peter Weiß. Die Mutter von Peter Weiß kommt aus der Schweiz. Sie ist Schauspielerin. Der Vater kommt aus Ungarn, ist Kaufmann. Die Familie lebt in der Nähe von Potsdam, wo Peter Weiß auch geboren wird 1916. Der Vater ist autoritär, ist staatsloyal, ist von Hitler begeistert, er ist ein Antikommunist und er bemüht sich immer wieder um die deutsche Staatsbürgerschaft. Er versucht auch, die jüdische Herkunft zu verheimlichen. Doch mit dem arischen Reinheitsgebot ist nicht zu spaßen, mit dem Rassenhass in Deutschland ist nicht zu spaßen und die Familie wird gezwungen, ins Exil zu gehen. Sie geht nach London 1936, sie geht nach Böhmen und schließlich 1938 nach Schweden. All das ist nachzulesen in 2 Biografien, die gerade erschienen sind über Peter Weiß. Einmal eine Biografie von Werner Schmidt und einmal eine Biografie von Birgit Lahan.
Ich habe nie gesagt, dass ich eine Biografie schreibe. Ich habe eher ein Lebensbild, ein Porträtbuch geschrieben. Und was ich versucht habe in meinem Buch, das ist vor allem, dass ich so diese kleinen und größeren Ereignisse, die Peter Weiß in all seinen Texten, den Romanen, den Briefen, den Notizbüchern, Tagebüchern so herausgefiltert hat, dass ich die beschreibe und ich sage einfach mal, das sind Sachen, die, wenn ein Psychoanalytiker Lust hätte, ihn auf die Couch zu legen, ja, dann wären das so die Dinge, die ihn interessieren würden. Das heißt aber nicht, dass ich versuche, in meinem Buch Peter Weiß zu analysieren. Aber er ist ein malender Poet gewesen. So hat ihn Robert Jung, sein Freund, einmal beschrieben. Er ist von so großer Offenheit in diesen Texten, wie er beschreibt, wie er gelitten hat im Exil, welche Gedanken er da hatte, dass er Suizid machen wollte, weil er überhaupt nicht wusste, wie er zu Rande kommt. Dabei ist er ja sehr großbürgerlich aufgewachsen. Also sein Vater, der kam aus der KOK-Monarchie und war Textilkaufmann, hatte eine Samtweberei. Und die Mutter, die war Schauspielerin, allerdings nur sehr kurz, aber bei Max Reinhardt in Berlin. Und die hat mit Mäusi und Wassermann gespielt und so. Muss eine sehr theatralische Frau gewesen sein. Aber da hatte er zum Beispiel auch einen Schock mit ihr erlebt, weil als die Mutter den Umzug machen musste aus der Tschechoslowakei nach Schweden, da hat er seine ganzen Bilder, und er wollte ja Maler werden, Maler und Schriftsteller, da hat sie die ganzen Bilder von ihm, die ja auf Holz gemalt waren, in altmeisterlicher Manier, die hat sie alle im Keller zerschlagen.
Ja, soweit Birgit Lahan. Von ihr ist gerade erschienen im Dietz Verlag eine Biografie von Peter Weiß, Der heimatlose Weltbürger, so heißt diese Biografie. Und die ist natürlich auch erschienen, weil Peter Weiß in diesen Tagen 100 Jahre alt geworden wäre und das an einigen Stellen sich erinnert wird an das Werk Die Ästhetik des Widerstands. Bevor er das in den 70er Jahren schreiben konnte, wurde Peter Weiß dann in Stockholm erstmal Lehrbeauftragter für Filmtheorie. Er hat sehr viel gemalt, bevor er geschrieben hat. Auf Anfang der 70er, dann beginnt er zu schreiben an diesem Theorieroman, an der Ästhetik des Widerstands. Es erscheint 1975 der erste Band, 3 Jahre später der zweite, 1981 schließlich der dritte. Ein Jahr später stirbt Peter Weiß an den Folgen eines Herzinfarktes. Doch warum sich nun mit Peter Weiß beschäftigen? Warum zum Beispiel diese Lesung in Rostock Einer der Organisatoren ist Fritz Borschel.
Tatsächlich so, warum macht man sowas? Ist ja auch scheiße anstrengend. 50 Stunden, das hält ja keiner durch. Ist klar, man muss zwischendrin auch mal schlafen gehen, ein paar Stunden oder einen Spaziergang an der frischen Luft machen. Überhaupt keine Frage. Es ist ein Ereignis, es ist eine minimale Inszenierung, die darauf abzielt, dass Leute zusammenkommen, denen es wie vielen von uns aus dem Organisationskreis geht, die das Gefühl haben, der Aufstieg von AfD, Pegida, dieser ganze Irrsinn, der sich hier täglich in diesem Land abspielt, trifft uns unvorbereitet mal wieder, trifft uns sprachlos. Ich denke, was man dagegen tun kann, ist zusammenkommen, sich mit etwas beschäftigen, was nicht nur Arbeit und Ernst ist, sondern auch Genuss, zuhören. Und genau das ist so ein bisschen auch der Hintergrund zu sagen, wir wollen nicht nur den großen Künstler Peter Weiß ehren für dieses Werk, sondern wir wollen auch zusammenkommen und auch eine Zusammengehörigkeit klar machen, deutlich machen, dass es eine linke Geschichte gibt, derer wir uns bewusst sein müssen, um überhaupt bestehen zu können bei den Auseinandersetzungen, die gerade virulent sind. Es ist eine politische Aktion, die wir da machen, und sie zielt nicht nur auf Leute, die Peter Weiß kennen und schätzen, das sind sehr, sehr viele, sondern eben auch auf solche jüngeren Leute, die einfach noch nichts von ihm gehört haben, das Buch natürlich noch nicht gelesen haben wegen der hohen Schwelle, und die aber Lust haben, sich inspirieren zu lassen, um im Heute zu bestehen.
Unser Freund hatte sein Kind noch gesehen, das die Gefährtin von Mauern umgeben geboren hatte. Und viele schreiben in dieser Stunde wohl an ihre Kinder, die nicht mehr älter werden können in ihnen. An ihre Geliebten, die unser Geschick weiterzutragen haben. Und dass es uns gewährt ist zu schreiben, gehört auch zu dem Reglement, das den Eindruck erwecken will, es gebe selbst hier bei uns noch einen Rest von Menschlichkeit. So habe ich denn an meine Eltern geschrieben, dies aber ist der Abschiedsbrief.
Peter Weiß ist für die Linke einer der wichtigsten Künstler der Nachkriegszeit. Meilensteine in der Diskussion gesetzt, eine Diskussion, die bis heute unterentwickelt ist. Und umso mehr müssen wir ihn schätzen als jemanden, der uns die richtigen Themen gesetzt hat, der uns die richtigen Zusammenhänge angeboten hat. Und zwar nicht apodiktisch, nicht im Sinne von so und so ist es gewesen, nicht dogmatisch, sondern als einen Diskussionsprozess, als einen Prozess, in dem wir selber uns einen Weg suchen müssen, Entscheidungen treffen müssen, Diskussionen führen müssen, Auseinandersetzungen führen müssen. Und genau das ist seine enorme Stärke. Und natürlich kulminiert das alles in diesem Wahnsinnsroman Ästhetik des Widerstands. Ich habe den vor 30 Jahren gelesen, 25, 30 Jahre, und war so dermaßen geflasht, dass ich heute noch dieses Buch, die alte einbändige orangefarbene Suhrkamp-Ausgabe der Ästhetik des Widerstands zur Hand nehmen kann und aufgrund meiner Anmerkungen, aufgrund meiner Unterstreichungen, aufgrund eingelegter Zettel die Stellen finde, die mich damals wahnsinnig geflasht haben und die das noch heute tun.
Ja, soweit Fritz Borschel. Der organisiert in Rostock eine Lesung im Peter-Weiß-Haus, 100 Autoren lesen die knapp 1000 Seiten in 3 Tagen, das Ganze um den 12. November herum in Rostock. Die Aktualität der Ästhetik des Widerstands, das ist auch das Thema von Roger Behrens.
Die Anfang 80er Jahre sind eine Umbruchzeit im kulturellen Sinne in ganz vehementer Weise. Die großen Stichworte, die da sind, wären Postmoderne, wären die Zeit, die beginnt mit Ronald Reagan als Präsident der USA, mit Margaret Thatcher, also der sogenannte, von Stuart Hall sogenannte Thatcherism ist da, Anfänge des Neoliberalismus. Was heißt es jetzt ganz einfach gesagt und auch ganz banal gesagt? Wir haben einen Umbruch der Privatisierung. Also das, was bis dahin gewissermaßen noch bildungsauftragsmäßig als, naja, so eine Art demokratisierte, sozialdemokratisierte Ästhetik des Widerstands, nämlich wie komme ich durch meinen eigenen Alltag durch, abgefedert wurde in den Schulen, natürlich auch mit dem Futter von Lehrern, die jetzt in den 68ern ihr Studium, das Lehramtsstudium hatten und so weiter, was abgefedert wurde in den Schulen, in den Bildungsinstitutionen, im ersten und zweiten deutschen Fernsehen, in den dritten Programmen und so weiter. Genau zu der Zeit, wo der dritte Band der Ästhetik des Widerstands erscheint, haben wir die Privatisierung im Fernsehen. wo neue Formate kommen, wo genau das, was gedeutet wird zu dem Zeitpunkt noch als, da haben wir zwar Kulturindustrie, aber die Jugendlichen haben sich selber eine Subkultur erarbeitet. Es gibt Punk, es gibt die Anfänge von Hip-Hop, meinetwegen sogar die Anfänge von Techno und so weiter. Das wird jetzt aufgefangen und aufgesogen im technisierten, digitalisierten, damals auch schon privatisierten Medienapparat. Wenn Peter Weiß diese Fragen aufwirft, die er aufwirft mit Bezug auf die 30er Jahre und dann auf die gesamte Kunst- und Menschheitsgeschichte ausdehnt, dann sind das eben Fragen, die sind tatsächlich zu dem Zeitpunkt, Ende 70er Jahre, Anfang 80er Jahre, noch nicht beantwortet. Da kann man nicht einfach sagen, da gibt es 10 Antworten, die sind zwar falsch, aber die gibt es immerhin. Das ist aber die Situation, die wir heute haben. Und das hat was zu tun eben mit Privatisierung, mit der Postmoderne, mit, nicht, du fragst ja auch nach Widerstand. Also wogegen kann ich überhaupt heute noch Widerstand leisten? Es ist sozusagen jede Frage, die man haben könnte, schon beantwortet. Vielleicht falsch, aber sie ist beantwortet. Es gibt nicht mehr die Möglichkeit, etwas Neues zu machen. Es gibt nicht mehr die Möglichkeit, auch zum Beispiel in einer Form des symbolischen Widerstands, der Ästhetik des Widerstands, Formen zu finden, die nicht irgendwann schon mal ausprobiert worden sind. Peter Weiß konnte das noch machen unter dem Vorzeichen des Vergessens. Ja, also da konnte man sagen, wir machen jetzt so ein bisschen 30er oder 20er Jahre Ästhetik nochmal, weil das über 50 Jahre nicht stattgefunden hat. Ich kenne das selber noch, dass es zum Beispiel in den 80ern sehr beliebt war, sich so ein bisschen an so Ernst Busch zu orientieren und doch nochmal so Arbeiterlieder zu singen, durchaus polemisch auch, nicht? Wir kennen es von Tonsteine Scherben schon Anfang der 70er Jahre, dass der Nacht macht kaputt, was euch kaputt macht, nochmal das Einheitsfrontlied kommt von Eisler und Brecht. Diese Bezüge, die wirken heute wie eine Karikatur. Es ist heute sozusagen kein provokativer Stachel mehr da. Also es ist nicht mehr möglich, damit Verhältnisse zu provozieren, das wäre das eine, aber vor allen Dingen, es ist auch nicht möglich, sich selbst damit zu provozieren. Es ist auch nicht möglich, damit eine andere Form von gesellschaftlicher Stellung zu bekommen, beziehungsweise es ist auch nicht mehr möglich, damit Handlungsfähigkeit wiederzubekommen. Weil ich das jetzt mit der Privatisierung sagte, da kann man ja meinen, ja, aber was hat denn das jetzt damit zu tun? Was die Privatisierung ja macht, ist, dass sie ein mediales Angebot vervielfältigt, was es möglich macht, sich allenthalben einzuklinken und zu sagen, hier habe ich jetzt sofort mein Angebot an Punkplatten oder irgendwas. Es ist alles sofort erhältlich, als Ware natürlich, nicht? Das ist das vorrangige Ziel, geht um Profit. Aber was es eigentlich heißt, ist, ich werde vollständig passiviert. Die Situation, die Peter Weiß ja hat, ich kann gar nicht passiv sein, weil ich muss handeln. Ich muss in irgendeiner Weise aktiv werden, um Leib und Leben zu retten. Das war ja so ein bisschen das Lebensgefühl der 70er Jahre. Das war jetzt nicht faktisch so, aber dass man so wirklich dachte, der Staat, da kommt jetzt der neue Faschismus, ne? Die Faschisierungsthese war da und so. Heute ist die Situation eigentlich politisch gesehen viel schlimmer als in den 70er Jahren. Für viele, viele Menschen, für die Geflüchteten, für Menschen, die nicht dem Pegida-Bild entsprechen, was ansonsten so verbreitet wird. Oder zumindest eine ähnliche Situation tatsächlich, die viel dichter dran ist an den End-20er, 30er Jahren als die Situation in den 70ern. Trotzdem ist es aber eben so, dass man quasi keine Handlungsoption hat, weil permanent vermittelt wird, hier muss man gar nicht handeln. Das ist, glaube ich, das Entscheidende, dass genau das, womit nicht diese Leerstelle, in die Peter Weiß reingebrochen ist,
Roger Behrens ist mittlerweile sagt, gefüllt. Es gibt ein schwindendes Interesse an diesem Buch. Es gab eine Zeit, da gab es Lesekreise, da wurde in Fabriken darüber diskutiert, über dieses Buch, nicht nur in Fabriken, auch im Zuge des Studiums und darüber hinaus. Doch das ist lange her.
Ich habe ja nicht gesagt, dass sowas wie Widerstand nicht notwendig sei, sondern da sind wir uns völlig einig. Wir leben in Zeiten, wo es mehr als notwendig ist. Die Frage ist nur, es wird permanent vermittelt, dass Widerstand nicht notwendig sei. Also es gibt permanent die Beruhigung. Was aber eben heißt, sofern man erkennt oder schlichtweg in der Notwendigkeit steckt, Widerstand leisten zu müssen, und sei es auch nur im Kleinen, fängt die Enttäuschung, fängt das Scheitern bereits da an, nicht, dass man mit dem Widerstand selber scheitert, sondern dass einem in gewisser Weise schon diese Erfahrung der Notwendigkeit des Widerstands genommen wird. Und zwar in einer sehr beruhigenden Weise. Das ist das Problem. Ja, es ist eben nicht eine Situation, wo gewissermaßen die Not, Widerstand leisten zu müssen, nur noch größer wird und man irgendwann ausrastet und platzt. Das tun auch genügend Menschen und gleichzeitig fragt man sich, warum es nicht noch mehr tun. Sondern es gibt eine Beruhigung, die eben in sehr kluger und man muss auch sagen unterhaltsamer Weise viele Menschen auch glücklich machender Weise vermittelt, dass es eigentlich Quatsch sei, Widerstand zu leisten. Was ist die Notwendigkeit des Widerstands? Die ist natürlich erstmal faktisch, dass man sagt, da leiden Menschen und die sollen nicht leiden oder ich selber leide und ich will nicht leiden. Gleichzeitig ist sie aber eben genau diese Erfahrung der Not als Widerspruch. Eine Erfahrung des Widerspruchs. Das Leben ist widersprüchlich. Leiden ist nicht eine Schicksalsangelegenheit, auch wenn das vielfach als Schicksal erscheint und den meisten Menschen auch als Schicksal widerfährt, sondern es ist eine Struktur des Widerspruchs. Ich bewege mich permanent in Widersprüchen. Was ich vorhin meinte und eben auch mit diesem Missverständnis meinte, ist auch leicht misszuverstehen, dass es eben sehr wohl eine Notwendigkeit gibt, Widerstand zu leisten, nur permanent vermittelt wird, es gibt keine Notwendigkeit, Widerstand zu leisten. Das ist genau dieser Widerspruch, beziehungsweise was damit eingeebnet wird, ist dieser Widerspruch. Nicht? Also nochmal paradox. Mhm. Eine sehr schöne Vokabel, finde ich, zu sagen, worin besteht diese Ästhetik des Widerstands von Adorno, würde das so beantworten, dass wir unreglementierte Erfahrung, nicht? Dass wir unreglementierte Erfahrung machen können. Das hat jetzt auch zu tun mit ja Denken an sich, das ist auch schon eine tolle Sache, wenn man diese Freiräume sich noch hat, genehmigen kann. Aber erstmal geht es, meine ich, darum, Erfahrungen zu machen. Und das sind keine schönen Erfahrungen. Das sind Erfahrungen genau dieses Widerspruchs, die aber insofern eben nicht reglementiert werden. Die eben nicht heißen, na, wenn du die Erfahrung hast, dann geh mal zum Arzt oder mach eine Therapie oder so dies oder geh mal in die Kunstausstellung oder mir geht's genauso, da musst du mal dies und dies Buch lesen oder so. Ne? Meinetwegen auch, oh, du hast Probleme, lest mal Peter Weiß, Ästhetik des Widerstands. Sondern dass Erfahrungen sind, die erstmal eben einmal mehr, paradox, nicht eingeholt werden können dadurch, dass ich mich schön geistig über, weiß ich nicht, irgendwelche Kunstwerke auseinandersetze, sondern aber gleichwohl das als Freiraum für sich haben. Gleichwohl da klar wird, es gibt noch eine Möglichkeit, und zwar einmal mehr, Handlungsmöglichkeit. Auch wenn mein Handeln nichts bewirkt, aber ich merke, dass ich eine Situation der Freiheit habe, die führt nicht zur Befreiung der Welt. Aber die führt dazu, dass ich selber den Glauben nicht verliere an die Möglichkeit der Befreiung. Ich meine, das ist der entscheidende Punkt, der ja allenthalben eingeebnet wird. Wodurch zum Beispiel? Wir können das ja selbst eigentlich auf dieses Gespräch, was wir gerade haben, beziehen. Nicht? Also das gibt ja mittlerweile selbst so für was ich so freie Radio, Restlinke, Nischen und Peter Weiß in Rostock 100 Jahre. Dann macht man dazu mal was und dann ist das Ding auch abgehakt. Also ob man das will oder nicht. Also es gibt die Biografien, die Horen haben eine Sonderausgabe und es wird auch so oder so durch die Presse gehen. Da kann man sicher sein, aber danach ist durch. Und dann kommt das Nächste und dann wird man das Nächste machen. Nicht? Dann wird im nächsten Jahr, wird dann, was weiß ich, 150 Jahre Kapital und 50 Jahre Gesellschaft des Spektakels, 100 Jahre Oktoberrevolution, dann noch ein Jahr drauf ist 50 Jahre 68 und so geht es weiter.
Die Geschichte der Menschen ist Leidensgeschichte. Eine der wichtigen Ausgangspunkte des Werks von Peter Weiß, einer der wichtigen Ausgangspunkte der Ästhetik des Widerstands. Und Widerstand dennoch ist eine Kraft, zumeist eine Verzweiflungstat, aber dennoch etwas Hoffnungsvolles, mit der sich der reale Humanismus so ein bisschen verteidigen kann gegen die herrschende Inhumanität. Dieser Widerstand, der scheitert allerdings allzu oft und das ist das Thema des Werkes, die Ästhetik des Widerstands.
Ob alle Beschäftigung mit Büchern und Bildern nicht doch nur eine Flucht gewesen war. Weg von den praktischen, überwältigenden Problemen. Gleiche, atemlose, panische Flucht.
Den furchtbaren Druck, der auf ihnen lastete, endlich hinwegzufegen. So endet die Ästhetik des Widerstands von Peter Weiß und damit enden auch die Nachrichten aus dem beschädigten Leben an dieser Stelle.